Stell dir vor, du könntest an Projekten arbeiten, die deine Karriere voranbringen und die Welt verändern. Dann entdecke Deal, ein familiengeführtes Technologieunternehmen, das leidenschaftliche Ingenieure und IT-Experten wie dich sucht. In unseren 5-Teil-Konzern Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld. Ob digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder Friedenssicherung, mach bei Deal, was dir wichtig ist. Werde Teil unseres Teams und gestalte die Welt von morgen mit Deal. Finde jetzt deinen Traumjob auf makeitworkatdeal.com.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr ein Startup gründen wollt oder könnt? Ja, vielleicht hindert euch auch Zweifel daran und es gibt andere Hürden, die da ja Bedenken auslösen. Aber mit diesen wollen wir heute getrost aufräumen.
Unser Gast ist Dr. Ansgar Schleicher. Bei der DSA GmbH in Aachen war er 10 Jahre Entwicklungsleiter und 9 Jahre Geschäftsführer. Er ist Initiator internationaler Standards in der Automobilelektronik und hat globale IT-Projekte in der Automobilindustrie umgesetzt, sowie mehrfach erfolgreich neue Geschäftsbereiche etabliert und auch bereits natürlich selbst gegründet. Seit 2011 ist er als Startup-Investor und Coach aktiv und seit 2021 Vorstand der SUBG AG sowie Managing Partner beim TechVision Fonds. Wie es dazu kam, berichtet er uns gleich. Wir freuen uns nicht nur heute mit ihm zu podcasten, sondern Herrn Schleicher auch im Mai auf unserem Deutschen Ingenieurtag, dem DIT, hier in Düsseldorf mit einer Keynote begrüßen zu können. Hallo, Herr Schleicher.
Hallo, herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin. Danke.
Wir freuen uns auch. Ja, Herr Schleicher, Sie haben ja im Fach Informatik an der RWTH Aachen promoviert und waren viele Jahre in der Automobilindustrie tätig, wie wir gerade gehört haben. Was hat Sie dann letztendlich dazu gebracht, sich auf die Förderung von Startups zu konzentrieren? Da kommt man ja als erstes nicht unbedingt drauf.
Stimmt, und ehrlicherweise spielt da auch der Zufall eine große Rolle. Also das war vielleicht nicht von Beginn an so gesteuert, sondern hat sich im Leben ergeben, würde ich mal sagen. Und zwar sind wir von einem VC-Fonds angesprochen worden, zu der Zeit, als ich bei DSA war. Die suchten Privatinvestoren, einen Fonds, der als Ankerinvestor viel öffentliches Geld drin hatte, und das öffentliche Geld durfte nur dann in dem Fonds sein, sozusagen, wenn auch durch privates Geld das ergänzt wurde. Und da wir selber ein Tech-Unternehmen waren, gab es natürlich ein großes Interesse auch daran, was tut sich draußen bei Startups an neuer Technologie, an Innovationen. Und aus dem Grund eigentlich sind wir dann in diesen Fonds eingestiegen. Und ja, dann kamen halt die verschiedenen Cases, also die Investment Opportunities, die der Fonds so hatte. Und die haben uns so viel Spaß gemacht, dass wir dann angefangen haben, parallel zum Fonds auch direkt zu investieren, haben dafür eine eigene Investmenttochter gegründet und waren dann sehr viel, also dann auch direkt Gesellschafter bei diesen Startups. Und dann ist man natürlich in einer anderen Rolle, als wenn man nur Fondsinvestor ist. Und ich selbst bin dann darüber sehr stark eben in diese Rolle des Coaches reingewachsen. Da ich ja dann schon unternehmerische und Management-Erfahrung hatte, konnte ich den Teams halt sehr viel helfen. Die haben das sehr geschätzt, dann auch mich als Sparringspartner zu haben, sodass dann eigentlich immer ein Doppelgespann aus jemandem aus dem Fonds und mir diese Betreuung von den Startups dann übernommen hat. Und ja, mit der Zeit wurden das immer mehr und das wurde auch sehr intensiv parallel zu dem Geschäftsführungsjob. Und ich habe das zwar, glaube ich, eine Weile ganz gut über einen Hut gekriegt, mich dann aber irgendwann entschieden, dass es Zeit ist zu fokussieren und mich dann letzten Endes vor 4 Jahren entschieden, das Thema Investment dann ganz zu machen und bin in dem Zusammenhang dann hier bei SUBG und TVF eingestiegen. Mhm.
Kann man vielleicht erstmal kurz klären, was denn die SUBG AG ist und DSA? Weil das weiß bestimmt nicht jeder da draußen.
Ja. Das natürlich, ja klar. Also DSA ist ein typischer Technologie-Hidden Champion, ein Mittelständler, Zentrale ist in Aachen, Standorte in aller Welt, ist lange Zeit unterwegs gewesen mit dem Thema Qualitätssicherung in der Automobilproduktion und zwar immer die Qualität der Elektronik und der Software. Und in meiner Zeit dort haben wir dann die Geschäftsbereiche After Sales und Connected Vehicle etabliert, wo es also dann wirklich um die ständige Vernetzung des Fahrzeuges geht. Und Unternehmen, roundabout 500 Mitarbeiter, das ist also die DSA. Die SOBG ist eine Tochter von inzwischen 8 Sparkassen, die sich mit dem Thema Eigenkapitalfinanzierung und Mittelstand befasst. Also hier geht es darum, Mittelständlern in der Nachfolge, im Wachstum, wo auch immer, zu helfen. Und die SOBG hat dann als Spin-off die Frühphasenfonds gegründet in einer eigenen Managementgesellschaft, der TVF Management. Und dort legen wir eben Startup-Fonds auf und sind jetzt da inzwischen in der 4. Fondsgeneration. Und das ist eben klassisches Venture Capital Investment, sehr frühphasig. Wir sind in der Regel der erste Investor in einem Startup.
Also von der Position des Entwicklungsleiters bei DSA und dann Ihre heutige Rolle als Vorstand bei der SUBG. Ich denke mal, Sie haben eine Menge Erfahrungen da gesammelt, die Ihnen heute natürlich bei dem Thema Coaching für Startups hilft. Was waren denn so die wichtigsten Meilensteine in Ihrem Werdegang?
Ja, gab es, glaube ich, sehr viele. Ich versuche zu fokussieren. Zum einen sicherlich ganz früh nach meinem Einstieg bei DSA gab es eben diese Chance, an einer Ausschreibung im After-Sales-Bereich teilzunehmen. Das Geschäft hatte die DSA noch nie gemacht. Ein sehr großes Software- und IT-Projekt, auch das hatte die DSA zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Ich bin dann ja auch wieder vielleicht ein bisschen zufällig in die Rolle gerutscht, diesen Vertriebsprozess zu steuern. Und entgegen jeder Wahrscheinlichkeit aufgrund des Wettbewerbs, den wir hatten, haben wir dieses Projekt gewonnen und anschließend musste dieses Projekt natürlich dann auch umgesetzt werden. Das war ein mehrjähriges Projekt. Und diese Projektverantwortung für ein so großes Softwareprojekt, so jung in meiner Karriere, hat sicherlich sehr großen Einfluss auf mich gehabt. Auch, dass wir das am Ende dann eben erfolgreich geschafft haben. Aber das hat ich wurde gezwungen, sehr, sehr viel, sehr schnell zu lernen, um dieses Projekt buchstäblich zu überleben. Also das stand auch mehrfach auf der Grenze zum Scheitern, aber wir haben es tatsächlich geschafft, dann zum ersten Mal weltweit den Launch eines After-Sales-Systems mit einer internetbasierten Datendistribution auf die Beine zu stellen. Zu der Zeit war das noch super Hightech. Heute würde man das relativ selbstverständlich mit Cloud-Technologien umgesetzt bekommen. Damals war das eine wirklich große Challenge. Mhm. Parallel war sehr prägend die Arbeit im Bereich der Technologiestandards, wo ich verschiedene internationale Arbeitsgruppen geleitet habe. Dabei lernt man halt sehr viel über laterale Führung, weil in solchen Standardisierungsgruppen sitzen ja Vertreter von sehr vielen Unternehmen, auch viele Kunden, also letzten Endes Automobilkonzerne. Und das zum Ziel zu moderieren und daraus Standards zu machen, die dann auch nachher in den Einsatz kommen und letzten Endes hier sogar in manchen Beispielen vom Gesetzgeber am Ende referenziert worden sind, das bringt einem sehr viel bei darüber, wie man Teams eigentlich auf ein Ziel hin steuert, insbesondere dann, wenn man gar nicht letzten Endes über die Hierarchie Macht und Einfluss über die hat, sondern das über Überzeugung tun muss. Das war sicherlich auch sehr prägend. Und was ich natürlich in all dieser Zeit gemerkt habe, am Ende des Tages liegt es nur sehr zum Teil an mir. Das liegt vor allen Dingen daran, was ein Team leisten kann. Und ich habe mich dann auch sehr stark in das Thema Recruiting, Führung eingebracht, da viel investiert und hatte dann schon nach wenigen Jahren über 100 Menschen in meinem Team, die irgendwo dann zusammen solche Großprojekte für Automobilisten umsetzen konnten. Und dabei haben wir dann auch eine große Souveränität entwickelt. Nachdem das erste Projekt noch sehr wackelig war, waren die anderen Projekte dann sehr viel flüssiger. Und dann merkt man eben schön, wie man aus Erfahrung und insbesondere auch aus Fehlern dann sehr viel, sehr schnell und vor allen Dingen auch sehr fundamental lernt. Also dieses Wissen verliert man einfach nicht mehr. Ja, und ich glaube, diese Erfolge haben dann, denke ich, auch den Eigentümer der DSA, der ohnehin ein großer Förderer meiner Karriere war, motiviert, mich in die Geschäftsführung zu holen und mit mir dann zusätzlich auch noch das Thema Startup-Investments aufzubauen. Naja, und aus der GF-Rolle heraus habe ich natürlich dann nochmal sehr viel dazu gelernt. Und ich muss halt sagen, es ist nochmal ein Riesenunterschied, ob man in der Hierarchie irgendwo in der Mitte führt oder ob man eben an der Spitze steht. Das ist zunächst mal ein Gefühl von etwas alleine sein. Zum anderen merkt man dann aber auch, jetzt sind die Gestaltungsräume einfach quasi grenzenlos, was ich immer sehr geschätzt habe, auch immer sehr in meinem Leben gesucht habe, viel Gestaltungsraum zu haben. Und dabei kann man dann eben wieder viel lernen darüber, wie man Unternehmen eigentlich zum Wachstum bringt, wie man das international aufstellt, wie man Strategie erarbeitet und Strategie auch über viele Standorte und viel Personal, mehrere hundert Mitarbeiter dann kommuniziert. Und das bringt einen dann auch in der Persönlichkeit doch nochmal eine ganze Ecke weiter und in den Fähigkeiten. Aber ich glaube, am wichtigsten, wenn man jetzt sagt, was sind so die prägendsten Dinge, dann geht es eigentlich immer darum, wo hat man eine Chance gut gesehen und gut genutzt. Also das finde ich ist etwas, was, wenn man so anguckt, wie kommt man eigentlich an seinen Werdegang, ja, wenn man jetzt schon ein Stück zurückblicken kann, dann ist das sehr, hat das sehr viel eben mit diesem Nutzen und Sehen von Chancen zu tun und es hat sehr viel damit zu tun, welches Netzwerk man sich baut und wie man in dem Netzwerk arbeiten kann. Und das war mir immer sehr wichtig, ein sehr qualitativ gutes, sehr persönlich gepflegtes Netzwerk zu haben, was einen dann im Zweifel auch prägt und trägt. Mhm. Ja. Und ich glaube, Schlüsselmoment in meiner Laufbahn, würde ich sagen, war, wenn man sieht, dass man auch in Zeiten hohen Projektdrucks ein Team wirklich in einen Flow reinbekommen kann. Also, dass alle plötzlich an einem Strang ziehen und keiner mehr so richtig ja, links und rechts Spaß guckt, sondern haben, ne? alle nur noch... Ja. Ja, und dann wirklich, man sieht, die haben alle Spaß, die sind voll bei der Sache. Und das hat mir gezeigt, dass so Grenzen des Leistbaren irgendwie eine sehr variable Größe sind. Also das hat wirklich einfach viel damit zu tun, welche Stimmung man erzeugen kann.
Das ist wahr, ja.
Jetzt haben wir ja gerade gelernt, dass die sehr breit aufgestellt sind, sowohl auf der technologischen als auch auf der Finance-Seite, natürlich auch als Führungskraft. Was sind Sie denn eigentlich von Beruf?
Jetzt kommt es drauf an.
Da ist jetzt das ist ja immer die Frage. Da ist der Beruf das, was man gelernt hat?
Ja, okay,
da bin ich Informatiker und das, bin, ja, und das bin ich natürlich immer noch auch von Leib und Seele, muss ich sagen. Also ich gehe auch heute immer noch gerne mal hin und codiere irgendetwas. Mhm. Das habe ich mir nie nehmen lassen, auch sozusagen den Kontakt zur Technik zu halten. Aber wenn man jetzt eben sagen würde, ja, was ist man denn heute von Beruf? Ja, es ist eine bunte Mischung. Das ist auch das, was dieses Investmentgeschäft natürlich mit sich bringt. Je generalistischer man aufgestellt ist, desto besser kann man das eigentlich machen, weil man umso mehr Themen hat, die man mit Management eben auch in den Beteiligungen und in den Investment dann diskutieren kann und wo man als Sparringspartner auch einen Wert mitbringt.
Okay. Ja.
Ich würde auch nochmal auf eine Sache zurückkommen, die Sie eben in Ihrer Antwort erwähnt haben, und zwar Chancen erkennen und dann auch nutzen. Und das ist ja manchmal wirklich so ein Bruchteil eines Moments, wo man dann vielleicht die Chance sieht oder auch nicht. Und das kann ja dann auch wirklich einen Lebensweg prägen. Was würden Sie denn zum Beispiel unseren Hörern und Hörerinnen als Tipp geben? Wie erkenne ich denn meine Chance in meiner Laufbahn?
Ja, also eine Chance zeigt sich häufig dann, wenn ich vor etwas... Ja, Angst ist jetzt ein großes Wort, aber wenn mir etwas Unwohlsein macht, weil dann schubst mich etwas aus meiner Komfortzone und das bedeutet, ich habe hier die Gelegenheit, aus etwas auszubrechen, was ich immer schon gemacht habe. Ja, und das ist eben auf der anderen Seite, also wenn man das Unwohlsein jetzt mal auf die Seite schiebt, ist es auf der anderen Seite eigentlich dann immer die Chance. Und der kann man sich jetzt verschließen, weil man das Unwohlsein gewinnen lässt oder man kann halt sagen, das schaue ich mir jetzt mal an, das interessiert mich und ich nehme die Herausforderung an. Mhm. Ja, und in dem Moment hat man eigentlich eine Chance in der Regel genutzt und das kann auch schon mal schief gehen. Dann ist es ein Fehler, aus dem man gelernt hat. Ja. Auch der prägt wieder und ist am Ende eigentlich fast immer auch vorteilhaft. Also es gibt quasi nichts, wo ich sage, ja, da bin ich dann mal langgelaufen, das ist schief gegangen. Oh mein Gott, wie furchtbar ist das? Sondern man hat halt den Fehler, nimmt man mit. Die Fehler der Vergangenheit sind die Erfahrung von heute. Ne? Also das ist ja, das, was man heute klar. dann eben auch vermitteln kann.
Ja,
ne?
Ja, richtig. Ich glaube, auf diese ganze Thematik kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber jetzt nochmal zu dem zweiten Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich Ihre Keynote, die Sie auf dem Deutschen Ingenieurtag da im Mai sprechen werden. Und da thematisieren Sie, dass die Unternehmensgründung als Karriereweg noch immer die Ausnahme darstellt. Wieso ist das nach Ihrer Meinung so?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen in der Art und Weise, wie Gesellschaft organisiert ist, verankert. Also man kann das eigentlich relativ plastisch erklären. Wenn man am Ende seiner schulischen Laufbahn steht, ist eigentlich relativ klar, dass man sich irgendwie für eine Ausbildung oder ein Studium entscheidet. Also irgendetwas, wo man einen Beruf erlernt. Wenn man dann am Ende der Ausbildung oder des Studiums angekommen ist, ist der natürliche Weg, sich einen Job zu suchen. Und es gibt aber in dieser ganzen normalen Bildungs- und Berufslaufbahn keinen natürlichen Sollpunkt, wo man sich mit dem Thema Unternehmensgründung quasi auseinandersetzen muss. Und genau deswegen geht diese Chance eben an ganz vielen Menschen vorbei, weil das einfach nicht geplant ist, dass man sich damit zu irgendeinem Zeitpunkt auseinandersetzen muss. Deswegen arbeite ich zum Beispiel, setze mich sehr an den Hochschulen dafür ein, dass Entrepreneurship-Studiengänge als Nebenfach zu allen technischen Studiengängen zugelassen sind, weil das würde dazu führen, dass ich in meinem Studium mich zumindest einmal bewusst gegen diese Option entschieden haben muss. Na, also sie kommt vorbei, ich kann Entrepreneurship studieren und ich muss mich bewusst dagegen entscheiden. Und wenn ich das nicht tue, ja, dann habe ich studiert. Und dieses Studium hat natürlich auch einen großen Effekt. Ich nehme so ein bisschen das Ungewisse aus dem Gründungsthema raus, ne? Weil ich lerne jetzt Handwerkszeug, ich weiß, wie ich mit gewissen Dingen umgehe, wie man das ganze Thema überhaupt anfasst und ich vernetze mich auch gleichzeitig mit anderen Gründungswilligen. Und das würde eben dazu führen, dass es so einen Sollpunkt gibt, wo man sich mit dem Thema ganz konkret mal auseinandergesetzt haben muss und würde, glaube ich, dann eben auch zu viel mehr Gründungsaktivität führen.
Ja, oftmals spielen da ja auch, ja, vielleicht persönliche Zweifel mit rein oder man denkt irgendwie, das ist vielleicht zu risikobehaftet. Ne, also es gibt ja auch einen Weg, der diese Komfortzone vielleicht eher anspricht. Es können aber ja auch Rahmenbedingungen sein, die irgendwie nicht passen. Ne? Also es gibt ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe, warum man dann sich gegen eine, ja, für ein Startup entscheidet. Was sind denn da aus Ihrer Sicht so die häufigsten Zweifel, die man überwinden sollte?
Ja, ganz klar ist natürlich immer, es ist viel, viel leichter, sich dagegen zu entscheiden, weil es viel, viel bequemer ist. Ne? Also, deswegen, man braucht schon wirklich so einen inneren Antrieb und so einen inneren Schubs, um das Thema wirklich anzufassen. Und ich glaube, die meisten Zweifel oder der Zweifel, der einem am häufigsten begegnet und erstmal am präsentesten ist, ist wirklich der Zweifel an der eigenen Person, weil die meisten Menschen ja zu dem Zeitpunkt, wo sie das für sich denken, noch gar keine Gelegenheit hatten, sich mal als Unternehmer oder Unternehmerin zu verproben. Mhm. Ja, das ist ja nichts, wo ich sage, ja, okay, versuche ich mal ein halbes Jahr. Also es ist ja ein All-in-Thema irgendwie. Und ich glaube, dass dieser Zweifel erstmal der allerwichtigste ist. Und viel zu viele machen aus meiner Sicht diesen Zweifel mit sich alleine aus. Dabei ist das Thema Gründung eigentlich immer ein Teamthema. Da spreche ich auch in meiner Keynote dann nochmal drüber, warum das so wesentlich ist. Und im Team geht es dann doch in aller Regel sehr viel leichter, weil man auch nicht mehr das Gefühl hat, alles selber können zu müssen. Mhm. Also das ist so dieser erste Zweifel. Und der zweite große Zweifel kommt dann meistens daher, dass man denkt, ja, aber das, was ich da machen will, das ist ja wahrscheinlich gar nicht gut innovativ genug und vielleicht einfach Quatsch. Und wenn einem dann keiner erzählt, dass das nicht so ist, dann gibt man dann auch relativ schnell wieder auf. Es braucht also schon ein hohes Maß an Resilienz sozusagen, dann selber seine Zweifel zu überkommen. Ja.
Was sollten Gründer und Gründerinnen denn Ihrer Meinung nach beachten, bevor die ein Unternehmen starten?
Ja, also ich finde, bei fast allem im Leben ist es immer gut, wenn man sich gut vorbereitet. Also es ist egal, ob ich in eine Verhandlung gehe oder ein Führungsgespräch führe, wenn ich gut vorbereitet bin, läuft es einfach besser. Das ist bei einer Gründung auch nicht anders. Ich besteige ja auch nicht einen Berg, ohne mir vorher die Route angeguckt zu haben, mein Equipment zusammengesammelt zu haben und das Team. So ähnlich ist das eben beim Gründen auch. Und so eine Vorbereitung, die kann man sehr gut strukturieren. Also das ist eigentlich ein Arbeitsplan, den man abarbeiten kann, wo dann eben rauskommt, ob ich eine valide Gründungsidee habe oder nicht, werde ich in meiner Keynote dann auch noch mal ein bisschen ausdetaillieren. Aber Vorbereitung ist entscheidend und die darf auch mal etliche Monate dauern. Das ist nichts, was man mal eben in einer Woche hinter sich bringt.
Ja, in Ihrer dann baldigen Keynote im Mai nennen Sie 7 Grundregeln für den Erfolg. Das klingt ja erstmal super vielversprechend und auch noch gar nicht so viel. Sie müssen jetzt auch nicht alles spoilern, soll ja auch noch was spannend bleiben. Aber trotzdem wäre es super, wenn Sie uns so einen kleinen Überblick geben könnten, was diese Regeln beinhalten.
Ja, genau. Die auszudetaillieren würde auch, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber es geht zum Beispiel um solche Themen wie, dass man das Wertversprechen, was man seinem Kunden macht, sehr klar und einfach kommunizieren kann. Es geht darum, wie ich eigentlich ein Team richtig aufstelle, wie man den Markt eigentlich korrekt fokussiert, wie das Geschäftsmodell passend gemacht wird, wie die Finanzierungsstrategie passend gemacht werden kann. Und das detailliere ich dann mal aus in der Keynote, wo es darauf ankommt. Da ist dann ein bisschen Grafik doch auch ganz hilfreich, um das zu transportieren. Und ganz wichtig finde ich tatsächlich das Thema des ständigen Lernens und des Anpassens. Das ist, glaube ich, die wichtigste Grundregel für den Erfolg. Ich kenne unglaublich wenige Startups, die am Ende mit dem erfolgreich geworden sind, was sie sich am Anfang vorgenommen haben. Ja, also das heißt, man geht mit einer Gründungsidee rein und nutzt dann jeden Erkenntnisgewinn und alles, was man eben so an Impulsen aus dem Markt bekommt, um sich auch ständig wieder anzupassen, damit man am Ende eben etwas tut, was der Markt auch tatsächlich nachfragt. Und diese Fähigkeit zum ständigen Lernen und Anpassen, das ist, glaube ich, die allerwichtigste Grundregel für den Erfolg eines Startups. Okay.
Meine nächste Frage zielt auch wieder auf sowas ab, was Grundregeln sind und was Sie bitte nicht zu detailreich verraten, ne, damit Ihre Keynote auch, ne, gehört wird. Und wir wollen das hier auch nur anteasern. Aber welches ein zentrales Thema ist noch das Thema Finanzierung? Welche Tipps können Sie den Gründern in Bezug auf Kapitalbeschaffung geben und worauf sollten die besonders achten?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr unterschätztes Thema, wo Gründer sich am Anfang denken, das regeln wir später, und dann ist oft schon etwas passiert, was den weiteren Finanzierungsweg gegebenenfalls sogar sehr stark hemmt. Und in der Tat wäre das jetzt wahnsinnig schwierig, das allgemeingültig zu beantworten. Deswegen mache ich einfach mal ein Beispiel, was durchaus ein marktübliches Beispiel ist. Es gibt eine Ausgründung aus der Uni, entstanden aus einem Konsortialprojekt, wo auch ein mittelständisches Unternehmen dran beteiligt war an diesem Konsortialprojekt. Alle sind sich einig, daraus machen wir ein eigenes Unternehmen. Das mittelständische Unternehmen finanziert das an, übernimmt 51% an dem Unternehmen. 20% hat die Uni für IP und die Professoren. Und 29% der Anteile liegen dann bei den operativen Gründern. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird dieses Unternehmen mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in seiner Unternehmenslaufbahn keine Venture Capital Finanzierung mehr bekommen, weil Venture Capitalisten da relativ einseitig sind und sagen, die Anteile müssen bei denen liegen, die auch operativ das Geschäft ziehen. Und insofern hat man sich damit dann schon etwas verbaut. Und solche Beispiele kann man eben sehr, sehr viele machen. Das heißt, ich muss sehr früh mir überlegen, wie ich denn eigentlich langfristig das Unternehmen finanzieren will. Und das muss zu meinem Geschäftsmodell, meinem Marktangang und auch zu meinen Wachstumsambitionen am Ende passen. Und dann sind viele Wege in Ordnung. Ja, es muss auch gar nicht immer Venture Capital sein. Man muss nur eben aufpassen, dass man sich früh überlegt, welcher Weg es denn eigentlich werden soll und den auch von Anfang an dann eben richtig vorbereitet, damit man sich da nicht zu früh was verbaut. Mhm.
Ja, welche Trends sehen Sie denn so aktuell auf dem Startup-Markt? Ne? Also Sie kommen ja auch aus der Automobilbranche. Da hört man jetzt ja aktuell in den Medien immer von einer Krise zur nächsten, rutscht man da, und viele Unternehmen entlassen aktuell und so. Wie sieht das denn da in dem Bereich aus? Also macht Gründung da jetzt aktuell überhaupt Sinn oder würden Sie da sagen, lieber woanders?
Also wenn ich jetzt gründen würde, würde ich mir nicht zwangsläufig die Automobilindustrie als Targetmarkt aussuchen, wobei man auch da natürlich differenzieren muss. Die Innovationsgeschwindigkeit, die es da gerade in China gibt, die gibt natürlich schon eine Menge Potenziale, nur bin ich dann vielleicht mit einem Startup in Deutschland nicht richtig aufgestellt. Ich sehe Trends auf ganz anderen Ebenen und auch sehr, sehr viel Potenzial. Ich pick mal einige wenige raus.
Nicht zu viele. Weil das wir brauchen noch was für den deutschen Ingenieur.
Ja, genau.
Also wir sehen zum Beispiel, wir haben ja sehr viele Software-Startups, auch getrieben dadurch, dass die sehr gut investierbar sind. Also viele VCs machen sogar nur Software-Startups. Und wenn man heute ein Software-Startup gründet oder eins hat, dann kommt man, glaube ich, um solche Themen wie AI-First-Ansätze und Conversational UIs nicht drumherum. Ja, das ist ein ganz neuer Ansatz, mit Software zu interagieren. Und diese Innovationen werden Unternehmen alle, nicht nur die Startups, mitgehen müssen, weil Nutzer sich daran gewöhnen. Das ist so ähnlich, wie man irgendwann von der Kommandozeile auf eine Fensteroberfläche gesprungen ist, muss man jetzt von Fenster auf AI First und Conversational UI springen. Da ist also viel Raum. Dann ist sehr viel Raum, zum Glück schätze ich sehr, obwohl ich ja Informatiker bin und damit irgendwie sehr softwareaffin, aber ich schätze sehr, dass der Markt gerade sehr offen ist für Startups, die etwas herstellen, also die wieder etwas Physisches tun. Das kann im Bereich Material sein, da ist gerade der Bausektor und auch der Maschinenbau sehr affin. Das kann im Bereich Cleantech Recycling sein. Ja. Da erleben wir wirklich förmlich eine Innovationsexplosion gerade und der Markt ist auch bereit, das zu finanzieren. Und der Markt ist auch bereit, diese Technologien abzunehmen. Vielleicht ein bisschen auch politisch motiviert durch den Green Deal, aber auch dadurch, dass Energie einfach teuer ist. Deswegen nehme ich lieber energiesparende Anlagen. Und Material ist nicht mehr so zuverlässig zu bekommen. Deswegen vielleicht Recyclingmaterial. Da gibt es also viel zu tun. Und der dritte Bereich ist sicherlich im Bereich AI-Hardware, also sowohl AI-Chips als auch AI-bezogene Vernetzung, weil das AI-Computing schon jetzt wieder droht, ähnlich wie man in den 70ern zwar softwaremäßig sehr viel zu können, aber keine ausreichende Computing-Hardware mehr zu finden oder diese so energieintensiv wird, dass man sich das kaum noch leisten kann. Deswegen ist in diesem Bereich von AI-spezifischer Hardware und AI-spezifischer Vernetzung auch ein gigantisches Potenzial für Startups, damit Innovationen erfolgreich zu werden.
Danke.
Ja, wo sehen Sie denn die größten Chancen für Startups in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Und wie wollen Sie denn diese Entwicklung mitgestalten?
Ja, eigentlich, also wo sehe ich sie eigentlich genau in den Bereichen, wie gerade genannt? Ne? Schlussendlich, Chancen für Startups sind immer da, wo es ungelöste Probleme gibt, wo es ein großes Optimierungspotenzial gibt oder wo extern vorgegeben ein größerer Wechsel passiert. Ne? Also es kann auch eine EU-Verordnung sein, die plötzlich alles umkrempelt und das ist eine Chance eben am Ende für Startups. Das sind so die Bereiche, wo man hingucken kann. Ne? Also wo gibt es diese großen ungelösten Probleme, wo ändert sich was durch Regulatorik etc.? Da gibt es immer Chancen für Startups. Und wie wir das begleiten wollen, ja, ist relativ einfach. Wir sind nun mal ein Investor in solche Startups. Und das sind auch genau Themenfelder, die wir uns natürlich genau anschauen und wo wir jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit schon investiert haben. Wir haben im Juli 2023 unseren 4. Fonds aufgelegt. Und in diesem 4. Fonds ist bisher ein Software-Startup, ein MedTech-Startup und 3, die eher im Bereich neue Verfahren, neue Verfahrenstechnik, Maschinenbau angesiedelt sind. Und ja, das wollen wir auch ganz aktiv weiter so betreiben. Wir haben auch mit dem letzten Fonds schon ein Recycling-Tech-Unternehmen an Bord genommen, unter großem Risiko, muss ich sagen, weil da schon klar war, die würden irgendwann mal 50 Millionen brauchen. Und wir haben es trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, wenn das jetzt VC nicht tut, dann haben solche Startups auch auf Dauer hier im Markt keine Chance. Also irgendwer muss anfangen. Wir haben angefangen, wir sind gerade dabei, hoffentlich eine große neue Finanzierungsrunde dafür zusammenzukriegen. Und dann zeigt sich auch, dass der Markt wirklich reif ist für solche Themen.
Okay.
Ja, wenn Sie eine Sache an der deutschen Start-up-Kultur sofort ändern könnten, was wäre das?
Bürokratie, oder?
Ich nehme die Antwort nicht voraus.
Ja, das ist jetzt, ja, nee, das wäre mir jetzt ein bisschen zu langweilig, auf die Bürokratie zu schimpfen.
Ja,
also ich bin ich bin lieber dabei, mal ein bisschen vor der eigenen Tür zu kehren sozusagen und zu gucken, was kann man denn von innen raus sozusagen verändern. Also was liegt letzten Endes auch in der eigenen Hand, ne, eines Investors, aber auch eines Startups. Und was ich feststelle, ist, dass in Startups häufig so diese frühe Fokussierung auf Internationalisierung fehlt. Ne? Also wir gründen sehr häufig ein Startup erstmal mit dem Ansatz, ich bediene damit erstmal den deutschen Markt und wenn ich im deutschen Markt Fuß gefasst habe, dann gehe ich ins Ausland. Das führt aber dazu, dass wenn man dann nach 3 bis 5 Jahren dann die Internationalisierung angehen will, häufig feststellt, da sind schon andere in den Märkten, weil andere haben auch Ideen gehabt oder haben auch einfach mal rübergeschielt und gesagt, ach, das könnten wir doch hier auch machen. Also auch Geschäftsmodelle werden ja kopiert. Und dann ist man plötzlich in dieser Internationalisierung viel zu spät und läuft sogar Gefahr, dass jetzt dieser internationale Wettbewerb, weil man ihn in seinem Heimatmarkt attackiert hat, in Deutschland über einen drüber schwappt und einen sogar dann aus dem Heimatmarkt fegt. Und das ist, glaube ich, eine Denke, die man braucht. Ne? Im Sport sagt man auch so schön, Angriff ist die beste Verteidigung. Und das gilt eben hier auch. Wir brauchen, glaube ich, um wirklich große, international erfolgreiche Startups zu bauen, das ist ja irgendwie das Bestreben, dass daran eben auch Arbeitsplätze hängen, die dauerhaft Bestand haben. Dann brauchen wir diese offensive Herangehensweise und müssen einfach viel früher in die Welt, weil Deutschland ist ja im Endeffekt als Markt dann doch klein. Ne? Und für jemanden, der in den USA groß geworden ist, relativ schnell zu erobern, umgekehrt viel schwieriger, also müssen wir früher anfangen.
Ja.
Das würde ich ändern.
Okay. Alles klar.
Jo, also ich sage, bevor wir uns von dem Herrn Schleicher verabschieden, würde ich ja gerne noch was loswerden. Wir haben ja immer schon ein paar Mal das Thema Deutscher Ingenieurtag heute genannt. Also wenn ihr Lust habt, zum Deutschen Ingenieurtag zu kommen, dann tut das bitte. Also am 15. Mai in Düsseldorf am Flughafen in der Airport City geht hier richtig der Punk ab. Und wir haben super interessante Leute, unter anderem eben halt auch den Herrn Schleicher, die hier tolle Keynotes zu tollen Themen vortragen. Und auch sonst wird das eine total runde Sache. Also wer sich für Technik interessiert und wie es hier in Deutschland weitergeht, wie wir innovativ wieder werden und auch noch besser werden, auch das werden wir da alles diskutieren. Ihr müsst dazu nicht VDI-Mitglied sein. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt. Also wir haben nichts dagegen. Also 15. Mai 2025, Düsseldorf, Airport City.
Freuen.
Wir würden uns freuen. So, Herr Schleicher, ganz herzlichen Dank.
Und, was wir nicht vergessen sollten, wir machen noch einen Live-Podcast.
Ach, stimmt.
Also für alle Fans von Technik aufs Ohr, da könnt ihr uns auch mal live erleben und dabei sein. Also das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Anreiz.
Nicht nur hören, sondern auch sehen.
Auch mal sehen, ja.
Ganz genau. Ja, Jetzt nochmal, Herr Schleicher, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir hätten mit Ihnen noch lange weiterreden können, aber wir wollen Ihre Keynote nicht zersägen inhaltlich.
Und, ja, ich fand es super spannend. Punkt.
Das war mal so ein leichter Riss über das Thema Startup. Da gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Und wer noch ein bisschen mehr hören möchte oder beziehungsweise wissen möchte über Herrn Schleicher und das, was er alles tut, der guckt in unsere Shownotes. Da steht noch ein bisschen was drin.
So ist es. Wir werden da auch die Anmeldung zum DIT noch hinterlegen. Also wer dann dabei sein möchte, kann da gerne auch direkt schauen und sich anmelden.
Genau. Und wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr uns schreiben wollt, Ideen meine ich natürlich für Themen, die wir hier behandeln können, dann einfach unter podcast@vdi.de. Ihr kriegt 100% eine Antwort von uns.
Das versprechen wir.
Genau. So. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.